Ich habe in den letzten Tagen die Josefsgeschichte gelesen im Alten Testament. Ich war durch, dann habe ich wieder angefangen, habe erstmal die kleinen Propheten gelesen und dann bei 1. Mose wieder angefangen. Und die Josefsgeschichte ist ja eine ganz besondere Geschichte. Sie ist zum einen berührend, weil sie so menschlich ist. Sie ist so aktuell wie nie. Also es kriselt so zwischen den Leuten und der eine schimpft auf den anderen und ist neidisch. Das ist das ist bei uns im Dorf so. Das ist auf der großen Weltbühne so. Der eine gönnt dem anderen nicht das Weiße in den Augen. So ist das doch. Und dann muss dies gemacht werden und jenes gemacht werden. Und so war das auch damals im Land Kanaan. Und die Brüder, die waren böse mit Josef und haben gedacht, was bildet der sich ein, dieser verpimperte Vatersöhnchen, und wir müssen draußen die Herden hüten und so weiter. Irgendwie ist das eine ganz menschliche Geschichte. Aber irgendwie ist das auch so berührend, weil es eine göttliche Geschichte ist. Es ist eine göttliche Geschichte. Der Vater schickt den Josef aus, um nach seinen Brüdern zu sehen. Der Herr Jesus wird ausgeschickt zu den Geschöpfen und wird der Bruder der Menschen. Er ist wie ein Mensch erfunden worden, wie wir alle. Er ist geboren worden, wie wir alle geboren wurden. Und hat alles so erlebt und hat auch einiges an Unglück erlebt. Ja, wenn er was zu geben hatte, sollte er Brotkönig werden. Und ein bisschen später, da wollten sie ihn umbringen. Ja, das ist berührend, wie der Herr Jesus auf die Erde kommt. Und es ist berührend, weil es göttlich ist, dass Gott etwas ganz Neues schafft, aus einer Not heraus, aus einem Unglück heraus. Da stirbt einer, da hat jemand unverdienterweise, muss er etwas erleiden, aber Gott lässt neues Leben daraus entstehen und hervorkommen. Ich fange einmal an in 1. Mose 41. Ihr kennt das sicherlich. Ich wiederhole das nochmal in kurzen Worten. Josef war ja der Lieblingssohn deines Vaters. Er bekam einen tollen Mantel geschenkt und war oft zu Hause, die Brüder waren mit den Schafherden unterwegs, mussten Weide suchen, was nicht ganz einfach war, denn die hatten große Herden und die Weiden waren schnell, oder das Land war schnell abgeweidet, und dann mussten sie weiterziehen und waren nicht so oft zu Hause. Und als den einen Tag Josef seine Brüder findet, da fallen die über ihn her und verprügeln ihn, ziehen ihm seinen schönen Mantel aus und verkaufen ihn. Und in Ägypten wird er von den Sklavenhändlern an einen Beamten des Pharao verkauft, und dort arbeitet er im Haus, die niederen Arbeiten, aber schnell arbeitet er sich hoch. Schnell merkt dieser Potiphar, der Oberste der Leibwache des Pharao, dass der Josef mehr kann als nur Schruppen oder Gartenarbeit machen, und dass dem Josef das gelingt, was ihm aufgetragen wird. Und so setzt der Potiphar den Josef ein über das ganze Haus. Und auch da macht der Josef seine Aufgaben richtig. Aber die Frau des Potiphar, die hat ganz andere Gedanken. Die sieht, dass der Josef schön ist und sie möchte mehr von ihm. Sie lädt ihn ein, mit ihr das Bett zu teilen. Aber Josef möchte das nicht. Und als er sich immer wieder weigert, da beschuldigt sie Josef, ihr Gewalt antun zu wollen, sie vergewaltigen zu wollen. Und der Potiphar wirft den Josef ins Gefängnis, er ist böse. Aber auch im Gefängnis ist Josef anstellig, sag ich mal, er ist zu gebrauchen. Und der, vielleicht bietet er sich auch an, ihm ist das zu langweilig, nur in der Zelle zu hocken und irgendwie die Zeit totzuschlagen. Vielleicht fragt er nach Aufgaben. Auf jeden Fall bekommt er Aufgaben und auch diese richtet er aus. Und schließlich muss er zwei hohe Beamte des Pharao, die in Unlade gefallen sind und die mal ganz eben, ganz willkürlich ins Gefängnis geworfen worden sind, in Untersuchungshaft erstmal, die darf er bedienen. Und er deutet die Träume, die sie haben. Und genauso wie der Josef das gesagt hat, so geschieht das auch. Der Oberste der Mundschenke wird wieder eingesetzt. Vielleicht war ganz einfach nichts dran an den Vorwürfen. Aber der Bäcker, der wird gehängt. Was auch immer er getan hat. Oder was auch immer ihm zur Last gelegt wird, wem auch immer er vielleicht im Wege war. Der Bäcker überlebt es nicht. Und der Mundschenk, er überlebt und verspricht vollmundig, ich werde dir helfen, Josef. Und dann kommt er tatsächlich frei. Und dann ist der Mundschenk wieder so froh und wieder voll drin im Leben am Hofe. Und der Josef ist vergessen. Bis der Pharao einen Traum hat, einen ganz sonderbaren Traum. Und da sind wir in Kapitel 41. Es geschah aber am Ende von zwei vollen Jahren, da träumte der Pharao und siehe, er stand am Strom. Und siehe, aus dem Strom stiegen 7 Kühe herauf, schön von Aussehen, fett an Fleisch, und sie weideten im Riedgras. Und siehe, 7 andere Kühe stiegen nach ihnen aus dem Strom herauf, hässlich von Aussehen und mager an Fleisch. Und sie stellten sich neben die Kühe ans Ufer des Stromes, und die Kühe, die hässlich von Aussehen und mager an Fleisch waren, fraßen die 7 Kühe, die schön und von Aussehen und fett waren. Da erwachte der Pharao. Und er schlief wieder ein und träumte zum zweiten Mal. Und siehe, 7 Ähren wuchsen auf an einem Halm, fett und schön. Und siehe, sieben Ähren mager und vom Ostwind versengt, sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die 7 fetten und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und siehe, es war ein Traum. Ja, das ist manchmal so. Wisst ihr noch, was ihr in der Nacht geträumt habt? Ach, manchmal ist das so schnell vergessen. Ja, ausnahmsweise weiß ich heute mal jetzt noch, was ich geträumt habe. Ich habe geträumt, ich hatte irgendwo meinen Schlüssel verloren, den Hotelzimmerschlüssel, und ich müsste durch irgendeine rußige Röhre da einsteigen. Aber zum Glück bin ich aufgewacht. Zum Glück bin ich aufgewacht. So ein Blödsinn, nicht? Ja. Aber bei dem Pharao ist das anders. Der ist nicht aufgewacht und hat gedacht, na meine Güte, hoffentlich ist das, oder gut, dass das nur ein Traum war, sondern in Vers 8 steht, und es geschah am Morgen, da war sein Geist voller Unruhe. Und er sandte hin und ließ alle Wahrsager, Priester Ägyptens und alle seine Weisen rufen, und der Pharao erzählte seine Träume aber da war keiner, der sie dem Pharao deutete. Ja, nach diesem Traum war es etwas anders. Er war unruhig und konnte sich gar nicht mehr beruhigen, der Pharao. Es war nämlich so, Gott hatte zu ihm geredet. Und wenn Gott zu uns redet und wir das Reden Gottes verspüren, dann können wir nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen. Und eine gewisse Unruhe steigt in uns auf. Und so war es mit dem Pharao auch und er musste etwas tun. Und dann hat er alle Wahrsagepriester gerufen. Ja, das war so mit dem Wahrsagen und wer Wahrsagen konnte früher, der konnte eine hohe Stellung erreichen. Das ist so. Also wer richtig Wahrsagen kann, der kann auch die Lottozahlen vom nächsten Samstag voraussehen oder gewisse andere Entwicklungen und der kann zu Geld kommen. Menschen wollen immer wissen, was in der Zukunft ist. Und genauso war das in Philippi mit der Magd, die den bösen Geist hatte. Der böse Geist ließ sie in die Zukunft schauen. Und ihr Herr hat das gemerkt und er hat gemerkt, wie man da Profit rausschlagen kann. Und er hat diese Magd benutzt mit dem Wahrsagegeist, um ein Geschäft zu eröffnen. Und die Leute sind hingelaufen, um zu wissen, was in der Zukunft ist. Wahrsageleute oder Wahrsager hatten einen guten Ruf und die, ja, hatten Einfluss. Und oft, wir lesen das nachher in den Propheten, oft sind Leute zu den Wahrsagern oder zu Propheten, zu vermeintlichen Propheten hingelaufen, um die Zukunft zu hören oder erfahren und die mussten bezahlen dafür. Und dann haben die Leute, die Wahrsager, denen gesagt, was sie hören wollten und vielleicht gab es da noch einen extra Groschen. Aber hier ist das anders. Die Wahrsagepriester, sie wussten nichts. Keiner von ihnen. Keiner konnte was anfangen mit dem Traum des Pharao. Und ja, was wird denn da jetzt gemacht? Wie geht's weiter? Und jetzt kommt der Mundschenk ins Spiel. Der Mundschenk, er erinnert sich an Josef. Vielleicht ist es ihm peinlich, dass er das alles vergessen hat. Vielleicht fühlt er sich ganz toll. Ich weiß jetzt jemanden, der weiterhelfen kann. Wir wissen das nicht. Auf jeden Fall erzählt er, dass er damals vor 2 Jahren im Gefängnis war und dass der Pharao böse war und dass da jemand war, der ihm den Traum, den er hatte, gedeutet hatte und alles war eingetroffen, wie der Josef ihm das gesagt hatte. Ja, und mit Mal wird Josef ganz wichtig. Der Sklave des Obersten der Leibwache, der verstoßen war, der im finsteren Verlies arbeiten musste und den Leuten die niedrigsten Arbeiten abgenommen hatte, da im Gefängnis. Er wird sofort gerufen. Und um Josef hatte sich niemand mehr gekümmert. War er verwahrlost? Hatte er ganz lange Haare oder was weiß ich? Auf jeden Fall hatte er so schmutzige Kleider. Er wurde sofort geschoren, er bekam eine neue Frisur und hat geduscht und er wurde gewaschen und bekam neue Kleider, die passend waren für die Gegenwart des Pharao. Josef war mit einem Male ganz wichtig geworden, vergessen, von allen vergessen. Und jetzt war er wichtig geworden und er steht vor dem Pharao. Und der Pharao sprach zu Josef, ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Da antwortete Josef dem Pharao, das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Die Deutung des Traumes steht nicht bei mir, sagt Josef. Und genau den gleichen Satz hat er dem Bäcker und dem Mundschenk gesagt. Denn Josef hatte ja selber Erfahrung mit Träumen. Er selber hatte geträumt, seine Ehre hat sich auf dem Feld aufgerichtet und alle anderen Nähren beugten sich nieder vor seiner. Und er hatte selbst geträumt, dass Sonne, Mond und die Sterne sich vor ihm verneigten. Und die Leute, denen das erzählt hatte, die hatten den Traum missgedeutet. Nicht Menschen können Träume deuten. Seine Brüder hatten gesagt, will er sich erheben? Will der König von uns werden? Na, dem werden wir das mal zeigen. Und der Vater hatte gesagt, sag mal, was träumst du da für ein Blödsinn? Ich und deine Mutter sollen uns vor dir verneigen? Was fällt dir ein? Nein, Menschen können die Träume nicht deuten. Josef wusste auch irgendwie nichts anzufangen mit dem Traum, da im Gefängnis. Er hatte geträumt, dass die anderen Gaben sich verneigt hatten vor seiner Gabe, dass Sonne, Mond und Sterne sich verneigt hatten vor ihm. Er war irgendwie etwas anderes als die anderen, aber deuten konnte er das nicht. Im Knast, da saß er, vergessen von allen, die niedrigsten Arbeit machen, gezwungen werden, in Lumpen rumlaufen, da im Dunkeln. Was sollte dieser Traum bedeuten? Die Deutungen der Träume sind bei Gott. Die Deutungen der Träume sind bei Gott. Und Josef hatte gelernt, dass er in Abhängigkeit von Gott stand. Das hat er gelernt. Er musste daran festhalten im Gefängnis, dass Gott bei ihm ist. Und das hat ihm sicherlich Zuversicht gegeben. Er hatte in seiner Jugend gemerkt, Gott ist mit mir. Und das ließ ihn nicht verzweifeln, weder als der Sklave bei dem Potiphar war, noch als er dann unschuldigerweise im Gefängnis war. Er hat sich nicht aufgegeben, er hat sich nicht hängen lassen. Er hat Zuversicht geschöpft daraus, dass Gott mit ihm etwas vorhat. So, und jetzt steht er vor dem Pharao. Und dann tut er nicht groß, sondern sagt, ich bin abhängig von Gott. Und wenn Gott dir das offenbaren will, dann kann er mich gebrauchen, muss er aber nicht unbedingt. Aber ich will auf Gott hören und ich will Gottes Werkzeug sein. Die Deutungen der Träume stehen nicht bei mir und nicht bei Menschen, sondern bei Gott. So, und jetzt erzählt der Pharao diesen Traum nochmal und diese Träume sind wirklich ganz sonderlich. Mit den Kühen. Kühe, die kommen doch nicht mit Mahl aus dem Wasser des Nil hervor. Und auch wenn hässliche Kühe da sind, die Kühe fressen doch kein Fleisch, das sind doch Vegetarier. Die fressen doch Gras. Bei Löwen kann man sich vorstellen, dass ein über den anderen herfällt. Aber bei Kühen doch nicht. Und man kann sich doch auch kaum vorstellen, dass an einer Ähre, an einem Halm 7 Ähren sind. Die Botaniker sagen alle, ein Halm, eine Ähre. Jawohl, eine Pflanze aus einem Korn können verschiedene Halme hervorkommen. Aber das ist alles sehr komisch. Und das Ehren verschlingen, das ist alles sehr komisch. Josef hört sich das an und Josef spricht zum Pharao. Der Traum des Pharao ist einer. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Wie gesagt, Gott hat geredet. Deshalb ist der Pharao unruhig geworden. Und Gott redet häufig. Und Gott redet insbesondere über die Zukunft, über das, was kommen wird. Gott redet über das, was mit der ganzen Welt geschehen wird. Und auch da brauchen wir immer wieder die Gnade Gottes, dass wir seine Gedanken begreifen. Und wir brauchen den Geist Gottes, dass er uns die Gedanken aufschließt. Das Wort Gottes, das, was er uns sagt. Aber Gott redet davon. Gott redet davon, du hast es gesagt, über die Herrlichkeit, die nach dem Tod für die Gotteskinder sein werden und über das, was für die Verlorenen sein wird. Heulen und Zähneklappen. Gott redet das, was uns betrifft und redet darüber, was uns betrifft und Gott redet über die Zukunft und dem Pharao hat er das mitgeteilt. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre und die 7 schönen Ähren sind 7 Jahre. Nur ein Traum ist es und die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach ihnen heraufstiegen, auch sie sind 7 Jahre. So auch die 7 leeren vom Ostwind versenkten Jahre. Es werden 7 Jahre der Hungersnot sein. Das ist das Wort, das ich zu dem Pharao geredet habe. Gott hat dem Pharao sehen lassen, was er tun will. Das ist die Deutung des Traumes. Josef kann dem Pharao genau sagen, was mit dem Traum, was mit den einzelnen Symbolen gemeint ist. Aber Josef kann auch noch mehr sagen. Josef bricht das jetzt herunter für den Pharao und für Ägypten. Siehe, 7 Jahre kommen, großer Überfluss wird herrschen im ganzen Land Ägypten. Nach ihnen aber werden 7 Jahre der Hungersnot aufkommen und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein. Und die Hungersnot wird das Land erschöpfen. Und man wird nichts mehr von dem Überfluss im Land erkennen angesichts dieser Hungersnot danach, denn sie wird sehr schwer sein. Und dass der Traum sich für den Pharao 2-mal wiederholte, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Josef weiß nicht nur, den Traum zu deuten, sondern zeigt auch ganz konkret auf, was das für Ägypten bedeutet. Und das ist eine große Gnade. Es ist eine Gnade, dass dem Pharao mitgeteilt wird, was in den nächsten 14 Jahren in Ägypten passieren wird. Und es ist gut, dass wir wissen, was passieren wird. Wir können uns darauf einstellen. Das ist eine schöne, das ist eine tolle Sache. Aber die Geschichte geht noch weiter. Und das ist auch schön. Die Geschichte geht noch weiter, denn Josef sagt, also man stellt sich das vor, da kommt einer aus dem Knast, ein elender Sklave, verkauft von seinen Brüdern, macht die niedrigsten Arbeiten im Gefängnis, mit Mal steht er vor dem Pharao und dann gibt er tolle Ratschläge. Und da steht, dies tue der Pharao, dass er Aufseher über das ganze Land bestelle und den 5. vom Land Ägypten erhebe in den 7 Jahren des Überflusses. Und sie sollen alle Nahrungsmittel dieser kommenden guten Jahre einsammeln und unter der Obhut des Pharaos Getreide aufspeichern als Nahrungsmittel in den Städten und es dort aufbewahren. So soll die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen, für die 7 Jahre der Hungersnot, die im Land Ägypten sein werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde gehe. Und jetzt merken wir, wie Gott diesen Josef gebraucht. Die Deutung der Träume, aber Josef hat auch so viel Weisheit bekommen von Gott. Und Gott, ich sag jetzt mal, Gott zeigt dem Pharao auch die Lösung für die Probleme der nächsten 14 Jahre auf. Eine ganz große Gnade von Gott für den Pharao. Ja, es ist so. Gott braucht nicht nur Israel, sondern Gott gebraucht auch andere Länder, andere Leute, andere Könige. Gott kann die Herzen der Könige lenken wie Wasserbäche. Gott kann das tun und manchmal müssen wir mächtig mithelfen in unserem Gebet. Es sind so viele Entscheidungen zu treffen und auch wir selber, wir wissen gar nicht, was richtig und gut ist, welche Auswirkungen die Gesetze haben. Jetzt wird wieder verhandelt, Koalitionsverhandlungen. Und dann wird dieses oder jenes Gesetz beschlossen, aber wir wissen gar nicht, welche Auswirkungen das hat. Und das wissen die Leute teilweise auch selber gar nicht. Ich erinnere an die Energie. Was hat man vor 50, 60 Jahren jubiliert über die Atomkraft? Und war sich der Risiken gar nicht bewusst. Vor 14 Jahren in Japan hat man gesehen, wie schadhaft das auch sein kann. Und jetzt reden wir alle von E-Mobilität, aber auch da wissen wir nicht, was Folgen davon sind. Wir wissen es noch nicht einzuschätzen. Fakt ist, dass hier und da Brände entstanden sind. Fakt ist, dass den Feuerwehren geraten wird, die sollen sich Container kaufen, wo die Autos, die E-Autos reingetaucht werden sollen, 24 Stunden, wenn die anfangen zu brennen. Wir wissen so wenig, was kommt. Aber Gott gibt Lösungen. Und ja, es ist gut, wenn wir in guten Zeiten sammeln für die Not. Wisst ihr, hier die guten Zeiten hier in unserem Bericht sind Zeiten, wo Rekordernten eingefahren werden. Rekordernten werden eingefahren. Jedes Jahr wieder etwas mehr, sagenhaft, und die Leute haben sich gefreut. Ich weiß nicht, ob sie daran gedacht haben, für schlechte Zeiten etwas zurückzulegen. Und gut, dass sie den Josef haben. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir Gottes Wort reichlich haben. In solchen Zeiten leben wir jetzt. Und es ist gut, wenn wir uns Vorräte anlegen, wenn wir vielleicht ja intensiv Bibel lesen, dass wir uns erinnern können, wenn wir die Bibel nicht mehr haben. Oder wenn wir Verse auswendig lernen. Die Zeiten können sich ändern. Ich habe einen Freund, der war Jahrgang 24, genau, der ist schon heimgegangen, Jahrgang 24. Und er hat erzählt, ich konnte ein kleines Neues Testament, das hatte ich immer im Krieg und auch in der Gefangenschaft. Und irgendwann wurde es mir abgenommen und da hatte ich es nicht mehr. Es ist gut, wenn wir uns Vorräte anlegen für die schlechten Zeiten, auch in geistlicher Hinsicht, dass wir Erfahrungen machen mit Gott, dass wir mit Gott gehen und uns Bibelverse einprägen und Erfahrungen machen mit Gott, von denen wir später zehren können, wenn Zeiten der Not da sind. Ja, ich habe geredet von Deutschland im Krieg. Das betrifft aber auch China, wo so viele Bibeln weggeschmissen und verbrannt wurden. Ich habe gehört, in einem Dorf sind auch Bibeln verbrannt worden Und ein Gläubiger ist hingesprungen und hat sich eine Seite rausgerissen. Eine Bibelseite. Und die Gemeinde, da hat jeder die Bibelseite abgeschrieben. Und anhand dieser Bibelseiten haben die eine Seite, an dieser einen Bibelseite haben die Bibelstunden gemacht. Jahrelang. Es ist gut, wenn man etwas für die Not hat. Nordkorea, auch ziemliche Christenverfolgung oder in den islamischen Ländern. Vorräte anlegen für die Not. Ja, als ich Student war, da musste ich auch das Fach Agrarpolitik und Marktlehre belegen. Und erstaunlicherweise, der Professor, der hat gesagt, ja, die Josef-Geschichte, das ist ein tolles Beispiel für Agrarpolitik und Marktlehre. Ja, toll. Also unsere Bibel, nicht? Die hält auch her als Lehrbuch für modernste Wissenschaften. Ja, sagt er, in den guten Zeiten, da hat Josef die Steuern hochgesetzt, damit er, den Leuten ging's ja gut, damit er Geld hatte, um die Vorräte aufzukaufen. Und er hat die Vorräte billig aufgekauft. Da war ja so viel da. Was sollten die damit machen? Die hatten selber für sich, konnten den Rest verkaufen, aber wer wollte denn kaufen? Josef hat billig gekauft. Und das war auch ein Konjunkturprogramm. Josef musste nämlich auch die hohen Silos bauen und die Vorratsspeicher. Also in den 7 Jahren hat die Wirtschaft wirklich geboomt. Und das ganze Getreide musste zu den Silos gebracht werden. Und es gab so viele neue Firmen, die da aufgemacht haben. Fuhrgeschäfte, Speditionen, Baubetriebe. Und Förderbänder mussten gebaut werden. Und irgendwie musste alles gemacht werden. Und den Leuten ging's gut, die haben Geld verdient. Und das war auch gut so. Denn später, da war nichts mehr. Und die Preise, die Getreidepreise, die im Keller waren, die sind ins Unermessliche gestiegen. Und das Getreide war jetzt teuer. Aber Josef hatte noch. Und ganz erstaunlich, die Leute haben erstmal ihr Geld gegeben, natürlich. Sie hatten ja auch gut verdient. Und nach 2-3 Jahren war das Geld alle. Und dann haben sie ihren mobilen Besitz weggegeben. Ach, Schmuck und, ja, mit Schmuck fängt's an und dies und jenes, Gerätschaften. Und dann hatten sie auch da nichts mehr. Dann haben sie die Tiere verkauft. Und der Josef, der hat die wieder vermietet, die Tiere. Josef kann ja nicht selber alle Kühe melken, sag ich mal, nicht? Das haben die denn gemacht und da hatten die da ein bisschen Arbeit und konnten das abarbeiten. Und dann haben die ihren Besitz, die Häuser verkauft und zum Schluss haben die ihr Leben verkauft. Also der große Gewinner war der Pharao. Der hat das ganze Land Ägypten in seinen Besitz gebracht. Weil er auf Gott und auf Josef gehört hatte. Ja, so 2 Sachen stecken in diesem Text. Zum einen, was haben wir? Was haben wir jetzt? Welche Vorräte können wir anlegen für Zeiten in der Not? Welche Vorräte können wir jetzt anlegen für Zeiten in der Not? Josef hat davon profitiert, zum einen, dass er ein gutes Gewissen hatte. Er hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er war unschuldig ins Gefängnis gekommen. Und Josef hat festgehalten an der Tatsache oder an der Zusage Gottes, dass Gott mit ihm etwas vorhat. Gott hatte etwas vor und an dieser Sache hat sich der Josef festgehalten. Das ist etwas, ein Schatz, den er sich angelegt hat und in der Not hat ihm das geholfen. Was haben wir, was wir festhalten müssen, damit wir in der Not überleben können? Und das Zweite, das ganz Wunderbare, ist die Sache, dass Jesus, Josef ist ja ein Bild auf den Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist auf die Erde gekommen und hat so viel erduldet und erlitten. Auch er war unschuldig. Auch er hing unschuldig am Kreuz. Aber er hat's gemacht um unser Willen. Damit er uns Leben geben kann und damit er unser Leben erhalten kann. Josef ist nachher Zaphnat Paneach genannt worden, Erhalter des Lebens. Und das ist der Herr Jesus für uns. Ich bin das Leben, sagt der Herr Jesus. Jawohl, er hat uns das Leben erkauft, dadurch, dass er stellvertretend für uns und unsere Sünden am Kreuz gehangen hat, dürfen wir Leben haben, ewiges Leben mit Gott. Und wir dürfen uns freuen auf die Zukunft, so wie der Bruder, der vor kurzem beerdigt worden ist. Ja, das schenke uns Gott, dass wir uns Vorräte anlegen können und dass wir uns immer wieder bei ihm anlehnen können, bedanken können, weil er uns das Leben gegeben hat.